Hallo, liebe Leute. Ich, Satya Vardi, alias Roland Leitmeier, begrüße euch zur heutigen Sendung und zeichne dafür verantwortlich.
Hallo, ihr heißgeliebten Radiohörer. Hier ist wieder Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte mit einer Sendung von Menschlich Werte schaffen Berlin, auch MSW 2 genannt. MSW 1 ist in Kiel und nächste Woche wieder dran. Ab dem 2. Februar 2022 läuft unsere Sendung immer um 13 Uhr. Heute geht es um einen Menschen, der sich und anderen beibringt, wie man mit Fremden ins Gespräch kommt. Und musikalisch lässt Nena unsere Herzen höher fliegen. Als alle Welt noch munter auf der Distanzierungswelle surfte, begegnete mir ein Mensch, dessen Leidenschaft es war und immer noch ist, Verbindungen herzustellen. Sein Name ist Andrei und er ist Ukrainer. Ich sprach noch mit ihm, bevor der Krieg ausbrach, und möchte dieses Gespräch unbedingt auf Menschen schaffen Werte mit euch teilen. Andrei rennt einfach raus auf die Straße, um fremde Menschen kennenzulernen. Er tritt jedem, den er begegnet, offen, neugierig und vorurteilsfrei entgegen. Im Grunde ist er also so etwas wie ein Wunder der Natur. Aber er war nicht immer so. Er hat es sich beigebracht. Demzufolge kannst auch du zu einem Wunder der Natur werden. Hör dir einfach mal an, was dieser menschenliebende Bursche aus der Ukraine dazu beiträgt, unsere Welt herzlicher und mitfühlender zu gestalten.
Die Idee ist ganz einfach. Menschen in Begegnungen bringen, die normalerweise sich nicht begegnen würden oder nicht in Ruhe begegnen können. Das können Menschen sein, die Vorurteile gegenübereinander haben. Da gibt es ja da draußen viele verschiedene Themen und wir beschäftigen uns mit jedem Thema, was wir finden können. Und es können auch Menschen sein, die keine Vorurteile gegenübereinander haben, aber trotzdem sich zu wenig begegnen. So ganz einfach jung und alt. Das ist von alleine passiert, das in Berlin viel zu wenig. Und inzwischen braucht die moderne Begegnungskultur tatsächlich Projekte, damit sie funktioniert. Von alleine ist da draußen sehr vieles nur sehr mühsam an Verbindung hinzukriegen. Und ja, wir versuchen Begegnungen zwischen Menschen zu organisieren, die von alleine zu wenig Verbindung zueinander finden. Und wir helfen danach, indem wir alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die Menschen brauchen, um einander zuzuhören, einander wahrzunehmen und in eine behutsame zwischenmenschliche Begegnung zu kommen.
Wir, hast du eben gesagt. Mhm. Also das heißt, du bist nicht alleine. Mit wem arbeitest du zusammen?
Mit wem? Mit Menschen, für die das auch Priorität ist, so das Zwischenmenschliche, das Persönliche in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und wie kann ich die Mitgestalter beschreiben?
Ja, wie hast du sie gefunden?
Manche genau durch die Art und Weise, wie ich das Projekt nicht nur gestalte, sondern auch lebe. Das heißt, ich gehe jeden Tag raus auf die Straße, spreche Menschen an und habe ein paar von den Mitgestalterinnen auch genauso gefunden, indem ich die irgendwo aufgegabelt angesprochen habe. Mhm. Dementsprechend sind das sehr unterschiedliche Menschen, die aus verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen gesellschaftlichen Bubbles. Mhm. Und es ist eine, ja, auch eine sehr bunte Gruppe dementsprechend.
Ja. Das heißt, ihr geht denn einfach abends oder morgens oder wann auch immer los und irgendwo hin, wo ihr Menschen findet, die anders denken als andere Menschen? Oder wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
Ja, da wird ja überhaupt nicht kategorisiert, wer wie denkt, sondern zunächst mal weiß man überhaupt nichts über die Menschen. Und Das ist das Spannende, dass es da überhaupt gar keine Kategorien gibt, dass man überhaupt keine Schubladen hat. Das heißt, da ist zunächst mal so eine Tabula rasa an Raum für Verbindung, weil man eben keine Definitionen hat, wer der andere ist. Da ist zunächst mal diese Neugierde, und diese Neugierde ist zunächst mal für das Unbekannte. Also so, ich glaube, das ist auch das, was mich immer wieder in diese Begegnungen treibt. So, wer ist das? Kenne ich nicht. Oh, ich weiß nicht, wer das ist. Und das Nicht-Wissen, das Nicht-Kategorisieren, ist ein wunderschöner Raum für Zusammenkommen.
Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, gleich loszugehen und irgendwelche Konflikte zu lösen, sondern es geht erstmal darum, Menschen kennenzulernen.
Die ersten Schritte sind ja immer persönliches, zwischenmenschliches Vertrauen herstellen. Dass man Interesse aneinander hat, dass man neugierig ist auf etwas Neues, dass man neugierig ist auf Menschen, die oder ganz sicher ein ganz anderes Leben führen als man selbst. Ne? Also jeder Mensch ist in seiner zunächst mal eigenen Bubble. Also es gibt, glaube ich, nicht in erster Linie die Gruppenbubble, sondern diese jeder Mensch ist in seinem eigenen Erfahrungskokon. Und dann geht es zunächst mal um dieses Kennenlernen und diese Freude aneinander finden, diese Lust, da ja in Verbindung zu bleiben. Und wenn das nicht passiert, ist ja auch okay. Das ist übrigens auch eine schöne Erfahrung, wenn jemand sagt, ja, okay, das war eine schöne Begegnung, aber so, ich habe so mein eigenes Leben, habe drei Kinder und einen Job und habe jetzt keine Zeit für irgendwelche Projekte oder andere Sachen. Das ist dann auch spannend, weil so wird auch die Neugierde und die Freude gefüttert. Da lerne ich die Gesellschaft kennen. So, wie wenig haben die Leute Zeit? Vor 17 Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin, war ganz anders war. Auch dieses Kurze ist auch eine Verbindung. Und dann, zu deiner Frage, Konflikte lösen, füreinander da sein, würde ich eher sagen. Und füreinander da sein bedeutet, vielleicht kommen die Konflikte gar nicht auf, wenn es um Vertrauen und um das Zwischenmenschliche geht. Wenn es nicht um Debatten geht, sondern so um diese Neugierde, dann entstehen gar keine Konflikte.
Jetzt wäre das für die Hörer ja nochmal wichtig, dass sie sich vielleicht wirklich vorstellen können, wie das jetzt in der Praxis abläuft. Ne? Wie läuft das denn jetzt ab, wenn man Begegnungswerkstatt macht? Du machst ja auch so Workshops erstmal, ne? Oder?
Genau, es gibt unterschiedliche Begegnungsformate. Und bevor ich diese Workshops und diese Begegnungsformate ins Leben gerufen habe, gab's so ein ungefähres Konzept. Und dieses ungefähre Konzept es sollte eine Gemeinschaft entstehen, die proaktiv auf die Menschen zugeht. Also dieses Proaktive, das ist so, ne, so auf jemanden zugehen auf der Straße oder im Park. Es kann auch bei einer Veranstaltung sein. Überall da, wo man Menschen trifft. Also inzwischen mache ich das sogar, während ich auf dem Fahrrad sitze. Dann rede ich mit jemandem, der vor mir fährt, und dann hole ich auf und dann führe ich ein Gespräch, während wir beide auf dem Fahrrad sind. Und sage, hey, willst du nicht vom Fahrrad steigen und in Ruhe quatschen? Also ich setze mir da immer neue Herausforderungen. Auch an Türen klopfen oder klingeln. Und das Konzept, was so den Workshops voranging, war, okay, wie schafft man das, dass man gewissermaßen flächendeckend in verschiedenen Kiezen wirklich viele Menschen ansprechen kann. Und da habe ich aus dieser proaktiven Idee eine Kompetenz formuliert. Und inzwischen gibt es ja tatsächlich sogar ein kleines Team von Leuten, die diese Kompetenz ausüben. Wir nennen die Sputniks. Ich komme aus der Ukraine, bin sozialisiert mit vielem aus der Sowjetunion, und da ist so Sputnik, der Satellit, der in den Weltraum fliegt und das erste Piep aussendet und so das erste Signal für den ersten Kontakt versucht. Deswegen fand ich diesen Namen so sympathisch, Sputnik. Und dieses Team, was jetzt entsteht, ist eben dafür zuständig oder übt sich darin, zunächst mal ist es ein langer Lernprozess, übt sich darin, so dieses Proaktive überall jeden Tag zu praktizieren. Das bedeutet, von morgens bis abends auf Menschen zugehen. Und das ist eine Kompetenz, das hört sich zunächst mal nach sehr viel an. Und es ist eine Kompetenz, die auch, also weil ich das jetzt auch ein paar Jahre gemacht habe, da kann ich schon mit voller Überzeugung sagen, je öfter man das macht, desto mehr Freude macht es. Das heißt, wenn die Leute in diese Kompetenz sich reintrauen und das zu einer Gewohnheit machen, da ist sehr viel Lebensqualität, sehr viel Lebensfreude in diesem Wow. So, ich kann auf immer mehr Menschen zugehen. Ich gebe mir immer mehr die Erlaubnis für diese proaktive Offenheit. Ne? Also das ist da, wo das Projekt beginnt. Das ist da, wo vieles möglich ist. Entweder ein persönliches Gespräch und dann kann es nach einem einzigen Gespräch nicht weitergehen. Oder es kann auch sein, dass da jemand erzählt, ja, ich habe da so Vorurteile gegenüber denen und denen und denen. Na, da gibt es, na, sagen wir mal hier in Friedrichshain, Thema Gentrifizierung, sagen wir also ja. Zum Beispiel Riegerstraße, Leute, die in den alternativen Hausprojekten leben und dann auf der anderen Straßenseite die Luxus-Apartments. So, und dann, wenn ich da mit jemandem spreche von der einen oder anderen Seite, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die sagen, ja, die anderen, ey, das geht gar nicht, dass die hier in unserem Kiez sind, so, wir kommen gar nicht miteinander klar. Und dann sagen wir, die Begegnungswerkstatt, wir organisieren eine Atmosphäre, wo ihr euch zwischenmenschlich kennenlernt. Das heißt nicht Debattenraum, sondern persönliches Kennenlernen. Genau. Das sind so das ist so die Antwort auf dein Wie. Ja. Nummer eins, proaktive Kontaktherstellung und so schrittweise so Vertrauensherstellung und dann in einem zweiten Schritt geschützte Räume organisieren, was immer an den Menschen angepasst ist. Das heißt, die Leute sagen uns, womit sie sich wohlfühlen und wir versuchen das auf die Beine zu stellen.
Entscheiden, überlegen und hoffen. Ich träume und alles ist offen. Kannst du sehen, wer du bist? Nimmst du wahr, dass es ist? Jeder Ort, jedes Wort, jeder Mensch, alles da, alles war, alles ist was Besonderes. Beweg dich, erleb dich, mach Frieden mit dir, mach Frieden mit dir. Sehen kann, heißt nicht, dass ich sie nicht entdecken kann. Wenn ich das, was wir sind, mit dir teilen kann, kann ich lernen, ich lebe, es geht voran. Kannst du sehen, wer du bist? Nimmst du wahr, dass es ist? Jeder Ort, jedes Wort, jeder Mensch, alles da, alles war, alles ist was Besonderes. Mach Frieden, mach die Augen auf, mach Frieden.
Man stellt sich vor, man geht raus auf die Straße und sagt, hallo, ich bin der André, ich habe gerade Lust, mich mit dir zu unterhalten, oder kann sowas aussehen?
Für mich persönlich wäre es auch sehr langweilig, wenn ich mich wiederholen würde.
Mhm, ja.
Ich muss immer wieder da an Jimi Hendrix denken, der hat gesagt, der hat dieselbe Melodie nie gleich gespielt, sondern ich habe auch lange Zeit so Gitarre und Musik gemacht. Und dieser Gedanke ist immer wieder da. Ja. Es ist doch viel faszinierender, wenn man nicht weiß, was als nächstes passiert. Das heißt, es geht auch um den Prozess. Es geht übrigens in erster Linie um den Prozess. Es ist viel authentischer, wenn man nicht plant.
Im Grunde bist du ja jetzt der Jimi Hendrix unter den Menschenbegegnern. Da hört man ja schon raus, dass es so eine Form der Kunst ist. Und was ich da ebenfalls raushöre, es ist ja nicht nur so eine reine Kopfsache, es ist ja Herzenssache und es macht auch Spaß. Und um das zu machen, da braucht es einen auch, der diesen Spaß vermittelt und nicht einen, der trocken sagt, so, die Menschen müssen jetzt mehr zusammenkommen und dann müssen wir uns was überlegen, da ist ja überhaupt kein Müssen bei. Dir bereitet das Freude und du kannst diese Freude auch vermitteln. Und ich glaube, das ist das Wesentliche überhaupt. Ne? Als wenn es harte Arbeit wäre, dann würde das ja nicht funktionieren, oder?
Diese Freude, das ist wie der Klebstoff zwischen den Bausteinen. Mhm. Also das ist so das, was das Zwischenmenschliche immer wieder ermöglicht. Die Leute haben Lust aufeinander. Das muss man jetzt nicht so groß ausführen. Jeder von uns hat Lust auf Menschen. Na, aber jeder hat so ein bisschen andere Vorstellungen. Aber so die Lust ist immer da.
Ja, wenn ich daran gehen würde, würde ich wahrscheinlich erstmal denken, ich hätte Angst, etwas falsch zu machen oder sowas in der Richtung.
Ja, das ist so eine der Barrieren. Es gibt eine lange Liste, was uns davon abhält, in intensive Verbindungen zu gehen. Und das, was du sagst, das würde ich jetzt interpretieren als so dieses angelernte Prinzip, dass es immer ein richtig und falsch gibt und dass man immer etwas falsch machen könnte. Ja. Ich merke jetzt gerade, wo wir schon darüber sprechen, also, da kommt bei mir so eine gewisse Wut hoch.
Ja.
Ich denke, wie viel haben wir uns verbaut, allein durch diesen Gedanken, der immer wieder reingrätscht. Hier ist das Richtige, hier ist das Falsche. Wir haben vorhin Musik erwähnt. Wie viele Leute sagen, ich bin nicht talentiert, ich kann das nicht. Und dann erlaubt man sich selbst nicht, den nächsten Schritt zu gehen, weil man denkt, man würde einen Fehler machen. Also diese Fehlertabuisierung, ich weiß nicht, ob man das jetzt so groß sagen kann, aber auch so eine Hemmung, die überall sich breit macht, wo die Leute nicht wissen, wie sie sich bewegen können, wie die sich verhalten können.
Genau.
Ich habe das ja auch, ne? Also bin ja jetzt auch so, also, warum mache ich das alles? Warum mache ich die Begegnungswerkstatt? Weil ich selbst in all diesen Klemmen steckte, weil ich selbst immer wieder diese Befangenheit erlebt habe, Jahre, sogar Jahrzehnte lang, meine ganze Kindheit und Jugend, dieses Gefühl, oh, wie soll ich richtig sein.
Ja,
und dieses Gefühl, so mit mir könnte irgendwas nicht stimmen. Es hat echt lange gedauert, bis ich gecheckt habe, so wie ich bin, es ist mit mir alles okay. Und mit jedem einzelnen Menschen, jeder Mensch ist super, wie der ist. Wenn man so sich im Wald der Ungewissheit irgendwie verliert und das ist wieder eine Landschaft. Wir haben schon mal über Landschaften gesprochen.
Ja, ja.
Auch Fehler ist ein Türöffner für einen neuen Weg und es löst auch faszinierende Dinge aus und das zuzulassen und die Kreativität im Alltag zuzulassen.
Ja.
Und in der Begegnung, also ich glaube, um jetzt zurückzukommen, wenn zwei fremde Menschen sich begegnen, es ist, gerade wenn man sich nicht kennt, gerade wenn man keinen Plan hat, da ist das Gefühl von Unendlichkeit. Da ist das Gefühl, dass alles möglich
ist. Für dich, André, aber viele haben da richtig Schiss in der Hose. Deswegen machst du das ja. Sie haben Angst voreinander oder sie sind misstrauisch dem anderen gegenüber. Ich glaube, viele Menschen sind so in einem Zwiespalt zwischen Neugier und auch Angst und Skepsis. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, oder es ist leider eher verbreitet, dass die Angst und die Skepsis und das Sicherheitsbedürfnis viel größer ist als die Neugier an den Mitmenschen. Das heißt, ich sehe da Menschen in einer Komfortzone. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Menschen suchen ja auf der anderen Seite, haben ja auch Sehnsucht nach dem Neuen, nach Aufregung. Und teilweise finden sie das denn in irgendwelchen Spielfilmen, wo andere Leute aufregende Sachen erleben. Dann sehen sie irgendwelche Schießereien, irgendwelche Actionfilme und versuchen dadurch Aufregung und Neues zu erfahren und trauen sich gar nicht diese Gefahr, die sie sehen. Man muss sich das ja mal vorstellen, was für eine Gefahr liegt darin, auf Menschen zuzugehen und sich zu öffnen. Ich glaube, das fühlt sich fast noch gefährlicher an, als in eine Schießerei zu geraten, ist manchmal mein Eindruck. Für den normalen Durchschnittsmenschen.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil irgendwann mal letztens in einem Workshop, vielleicht warst du ja dabei, irgendwer meinte, Ja, die Angst vor den anderen Menschen ist sogar größer als die Angst vor dem Tod. Und das ist, glaube ich, da draußen ziemlich verbreitet. Dieses, vielleicht jetzt nicht in dieser Gegenüberstellung, aber in dieser Intensität, in dieser Krassheit, wie viel Angst vor der Begegnung da ist. Und da sage ich sofort, ey, genau diese Angst steht zwischen uns und unserem Glück. Zwischen unserer Lebensfreude. Ja. Ich habe ja auch die ganzen Actionfilme geguckt und statt irgendwie rauszugehen und weiß ich nicht, mit Menschen irgendwas zu erleben, haben natürlich so als so, ich war jetzt nicht komplett isoliert, aber die Verhältnismäßigkeit, wie oft ich draußen war und spielen und wie oft ich vor dem Fernseher saß. Und bei mir waren das die Actionfilme der 80er und 90er, also wo es ja ziemlich viele Banalitäten, ziemlich viel Dummheit passiv mitbekommen, ne, die ich genossen habe, aber dadurch, wie viel Lebendigkeit habe ich verpasst? Ich habe das ja alles erlebt und ich glaube, weil ich damals so krass introvertiert war, bin ich jetzt umso krasser hier Projekt machen, Begegnungswerkstatt, zunächst mich selbst inspirieren und dann irgendwann mal festgestellt, ah, Moment mal, ich bin jetzt im anderen Extrem gelandet, von extremer Introvertiertheit bis hin zu so Initiator von einem Projekt, Menschen, die am unterschiedlichsten sind, einander begegnen. Und das macht für mich total Sinn, weil ich mich auch immer wieder hinter Fernsehen und hinter Gitarre zurückgezogen habe.
Ja.
So ist das Bedürfnis, der Hunger, so diese Sehnsucht umso größer geworden. Also dieser Sprung von einem Extrem ins andere macht für mich inzwischen total Sinn.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Netzwerk Menschlich Werte schaffen hinweisen. Zu finden unter www.menschlich-werte-schaffen.de. Das ist nicht nur ein Netzwerk, wo sich Menschen verbinden, die menschlich miteinander arbeiten wollen, sondern auch eine Genossenschaft. Eine Genossenschaft, die Werte schafft. Eine Genossenschaft für alles. Schaut einfach mal rein und macht bei diesen gesellschaftserneuernden Projekten mit, wenn es euch gefällt. Ich bin jedenfalls schon dabei.
Und ich weiß so, als Jugendlich habe ich gedacht, ich will ja niemanden verletzen oder so, aber ich habe immer diese Actionfilme gesehen, muss ich mich denn in Gefahr begeben oder irgendwie irgendwas Gefährliches
damit tun? Ich mich lebendig fühle.
Damit ich mich lebendig fühle, genau. Das stimmt. Danke, gut gefunden.
Ja.
Und jetzt sehe ich da diesen Weg halt auch, den du offerierst. Und das ist ein absolut konstruktiver Weg, an dem überhaupt nichts Negatives zu finden ist, sondern da rein positiv und lebensbejahend ist. Und trotzdem mit alten Maßstäben gemessen wirklich gefährlich, ne?
Ja.
Es ist, wenn ich das mal höre, es ist mutiger, auf einen Menschen zuzugehen, sich offen zu machen und ihn anzusprechen, als was weiß ich, früher loszugehen und sich mit anderen Leuten zu prügeln als Jugendliche oder als einen Bungee-Sprung zu machen.
Naja, emotional ist es oft immer noch eine Prügelei. Also im Inneren, was da alles für Kämpfe ausgetragen werden, mit sich selbst unter anderem, nicht nur mit dem anderen, vielleicht sogar viel mehr mit sich selbst. Und ich habe das auch bei dir mitbekommen, ne? So da prügelt man, so da sind so die verschiedenen inneren Stimmen, die sich miteinander prügeln. Ey, also so an emotionaler Gewalt kommt es auch nicht zu kurz. Und es ist so Grenzgänge. Das sind Grenzgänge, die unbequem sind, wenn man die zum ersten Mal macht.
Ja, absolut.
Ne? Also dieses auf jemanden zuzugehen, den man nicht kennt, ne? Und dann mit dieser Angst konfrontiert zu werden, zum Beispiel abgelehnt zu werden. Ne, und wahrscheinlich sitzt das so tiefenpsychologisch in uns drin, als so, also Ablehnungsangst irgendwie gleich Tod. Irgendwo, ne, schwingt da irgendein Lebensverlust so gefühlt mit. So sich dem zu konfrontieren, ja, das tut weh, aber das ist, finde ich, so der produktivste Schmerz, den man haben kann, weil so dahinter ist, ich persönlich finde das größte Glück, weil Lebensqualität und Glück durch Verbindung mit Menschen, da findet man das größte Glück.
Ja.
Wozu
ich hinzufügen möchte, was du ja eben beschrieben hast, das ist auch eine Begegnung mit sich selber, ne?
Auch die mit sich selbst.
Teilweise ermöglicht und bereichert durch andere Menschen, die einen etwas spiegeln, die einen mit sich selber, eigentlich ja mit sich selber in Konflikt bringen, oder? Oft projiziert man Konflikte ja nach draußen.
Ach so, ja, ja, ja.
Und ja, ja. Wenn man mit anderen Menschen in Kontakt gerät, ist das ja wahrscheinlich eigentlich so, dass sie etwas in einen anstoßen, was mit einem selbst zu tun hat. Aber man projiziert es nach außen. Man sagt ja, ja, zum Beispiel, der ist so und so oder der hat dies und das gemacht und deswegen geht's mir so und so. Und in Wirklichkeit kann man ja im Grunde fast jeder Begegnung dankbar dafür sein, wenn man bereit ist, aus dieser Begegnung zu lernen.
Wenn man bereit ist, daraus zu lernen und wenn man bereit ist, die zu genießen, wenn man auch die eigene zum Beispiel Tollpatschigkeit auch genießt, ne? Also so der Blick auf sich selbst von außen, ja, ah, okay, ja, das funktioniert nicht, oh, wie lustig. Ja. Und es wird dann zu einer Komödie. Ja. Komödien bestehen aus Scheitern. Ey, Scheitern, ja, ist total lustig.
Ja.
Als Filmemacher oder als zwischenzeitlicher Filmemacher, so deswegen bin ich damals nach Berlin gekommen, um Filme zu machen, ne? Da habe ich viel gelernt, wie unterschiedlich man die Welt sehen kann. Mhm. Und da gibt's so verschiedene Genres, ne? Man kann sagen, okay, das ist jetzt Science Fiction, Fantasy, ne? Und dann so mit dieser Brille, dann kann man nicht nur das Technologische, sondern, ne, so, wow, wenn ich ein Alien wäre und auf die Welt aus dieser Perspektive gucken würde. Oder, ne, als Komödie, ne, so dieses ganze Scheitern, das ist lustig. Oder es ist eventuell ein Psychothriller. Also wenn man diese verschiedenen Genrebrillen aufsetzt, ja, dann kann man ja auch nochmal viel mehr Buntheit erleben dadurch, wie man auf die Dinge drauf guckt.
Ja.
Ne, das heißt, so man kann jetzt nicht einfach sagen, die Situation ist so und so zu bewerten und diese Bewertung ist objektiv. Nee, jede Bewertung, behaupte ich jetzt mal, ist zunächst mal komplett subjektiv und die Perspektiven sind immer wechselbar.
Ja.
Ne? Und man kann genauso auf sich selbst drauf gucken und sagen, oh, so, ich habe in meinem Leben so, da bin ich gescheitert, da bin ich gescheitert. Aber man kann auch drauf gucken, ey, da bin ich stärker geworden oder so, oder das war doch eine Geschichte, das hätte ich jetzt in keinem Film gesehen und jetzt denke ich an mein Leben zurück und esse Popcorn und habe so Kopfkino von meinem eigenen Leben.
Thank you.
Schmerz ist ja subjektiv, ne? Den erlebt man so, es ist so, wenn man sich so anguckt, ja, Natur ist grausam, ne? Oh, nee, ja. Das ist aus der Perspektive desjenigen, der leidet, ne? Aus der Perspektive des Tierchen, was gefressen wird.
Ja.
Aber aus der Perspektive des Tierchen, das frisst, ist das eine Freude.
Das ist eine pure Freude zu fressen.
Ja.
Ja, gut, okay, so kann man es auch sehen, ja.
Ne?
Ja.
Also, und das ist immer wieder eine schöne Übung, wenn man so aus der eigenen Subjektivität raustritt und so einfach versucht, die Welt anders zu sehen. Und und ich habe das für mich eben dadurch gefunden, dass ich mich in die Blickwinkel der anderen Menschen hineinversetze. Das hilft mir dann, die Welt anders zu sehen. Also jeder hat ja so eine vorkonstruierte Perspektive. Da muss man ja überhaupt keinen Aufwand betreiben. Man geht einfach hin und versucht, sich so in diese andere Perspektive hineinzuversetzen, die schon voll da ist. Das ist ja ein Geschenk von Perspektivwechseln. und das ist doch total langweilig, wenn man ständig in der eigenen Perspektive drin hängt oder der Perspektiven der engsten Freunde, die man irgendwie jahrelang jeden Tag sieht. Ja. Hallo, so mit jeder Begegnung mit einem Menschen, den man noch nicht kennt, hat man einen Zutritt. Das ist irgendwie, man betritt ein weiteres Symbol, ein Raumschiff, der einen woanders hinbringt. Also da ist eine andere Maschine, da ist eine andere. Das ist alles da. Es ist alles da draußen.
André, an der Stelle muss ich dich fragen, was machst du manchmal, um runterzukommen? Ich meine das jetzt wirklich im positivsten Sinne. Aber das ist, so wie du das beschreibst, rast du ja von einem Highlight zum nächsten Highlight.
Ich bin mit mir selbst überfordert. Es ist für mich nicht leicht, wenn ich unterwegs bin.
Ja.
Jeder Mensch, der an mir vorbeiläuft, da bin ich, okay, Moment mal, ich habe jetzt keine Zeit, habe jetzt diesen Menschen nicht angesprochen. Ah, da habe ich was verpasst. Also FOMA, Fear of Missing Out. Ich habe das mit jedem Menschen, der an mir vorbeiläuft.
Oh Gott.
Also mit runterkommen ist schon mal schwierig. Wie kriege ich das hin?
Ja.
Tatsächlich, das perfekte Gegenstück dazu ist das Alleinsein, weil ich habe so viele Inputs, so viel emotionales Material, was ich zu verarbeiten habe, weil ich habe mir jetzt ein sehr intensives Leben, ne, nicht nur mit der Begegnungswerkstatt, sondern mit meiner gesamten Lebensweise organisiert. Da ist interessanterweise ganz anders als früher die Freizeit ganz anders definiert. Und ich genieße das, alleine zu sein, zu Hause im Bett zu liegen, in die Decke zu starren, das Nichts erleben, diese Stille, die Ruhe, die Stille, eben die Erlebnislosigkeit als Kontrast zu all diesen Erlebnissen, zu all dieser Lebendigkeit, ist ein wunderschöner Kontrast, das Nichts. Und ich habe das jetzt in den letzten 2-3 Jahren wirklich gelernt zu schätzen. Die Stille, das ist inzwischen auch ein Bedürfnis, ne, wo ich weiß, okay, da tanke ich auf. Also woanders kriege ich ja auch Energie, in den Begegnungen kriege ich Energie, aber für diesen Balance zwischen diesen beiden.
Ich muss dazu nochmal sagen, weil ich kriege mal gerade mit, oder mir wird gerade bewusst, dass du wirklich eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hast, ne? Auf der Ebene, auf der wir uns jetzt unterhalten, ne? Und tatsächlich ist das so, weil ich rein finanziell, du bist ja kein reicher Mensch, ne? Du hast ja nicht die dicke Kohle.
Ich bin unter der Armutsgrenze. Ich bin seit einem Jahr auch nicht mehr beim Jobcenter, also ich hatte davor so vereinzelte Filmjobs und so mal Filmprojekt, mal wieder Jobcenter, Arbeitslosengeld, und seit einem Jahr habe ich überhaupt keine Stabilität finanzielle und es gibt so eine Seite von mir, die dieses Experiment genießt und ich habe da so dieses Grundvertrauen, dieses Projekt, die Begegnungswerkstatt, so die Spenden kommen schon und ich leite ja jetzt mehrmals pro Woche Workshops, da kommt sehr wenig. Ich bin immer wieder frustriert, zum Beispiel gestern, da waren 5 Euro in der Spendendose und dann sitze ich da und habe finanzielle Existenzängste und denke, oh, am Ende des Monats, ich kriege meine Miete nicht zusammen, aber Lebensqualität ist da übrigens auch ein sehr wichtiger Begleiter, wo ich mir denke, ey, solange ich so diesen Spirit lebe, was ich in der Begegnungswerkstatt jetzt formuliert habe für andere, es ist ein Projekt, damit ich das mit anderen teilen kann. So für mich selbst brauche ich das ja nicht, ich lebe das ja sowieso, ich weiß, was zu tun ist, ne? Rausgehen, Verbindungen und mich in alle möglichen Kreise reinfuchsen, wo ich mal in der Chefetage von der Mercedes-Benz-Arena beim Madonna-Konzert sitze, einfach weil ich da mich reingefuchst habe, bis hin zu mit Obdachlosen reden, ich so in jede gesellschaftliche Bubble hingehen. Das ist irgendwie, ich brauche keine Galerien, ich brauche kein Kino, sondern für mich ist so Begegnungen mit all diesen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen absolute Lebensqualität.
Ja.
Und ich glaube, durch diese Aktivität irgendwie ergibt sich alles. Also ich habe so in diesem Jahr natürlich mit Unterstützung von Menschen um mich herum mich über Wasser halten können. Warum? Weil ich nicht alleine bin. Wohin hat ein Mitgestalter von einem Projekt einfach hier Essen vorbeigebracht? Von Foodsharing, von einer Abholung. Und irgendwie ist das schon ein Netzwerk, wo die Leute auch wissen, der André, dem geht's so und so, okay, am Ende des Monats kriegt er seine Miete nicht zusammen und dann wissen die Leute, wenn man weiß, wie es dem anderen geht, dann kann man besser füreinander da sein.
Ja.
Und ich merke in dieser Gemeinschaft, die jetzt entsteht, da verliere ich meine Ängste, ne? Dann gestern saß ich da mit dieser Angst, aber die war nur so kurz da und dann war da sofort danach das Grundvertrauen so. Okay, irgendwie das wird schon. Und dann mache ich einfach ein paar Workshops mehr. Mein Gott, dann kriege ich eben 5 Euro Spende pro Workshop und dann mache ich dann 2 Workshops pro Tag, keine Ahnung. Und dann mache ich kurze Workshops. Dann gehe ich noch raus, erzähle von dem Projekt auf der Straße und krieg irgendwie auch eine kleine Spende in die Hand gedrückt, wenn ich sage, so manchmal sage ich das, oft sage ich das nicht, aber manchmal sage ich, ja, Projekt entsteht erst und braucht Spenden und sage das auch gern transparent. Ich sage, ich mache nichts anderes. Und da habe ich gleichzeitig die Lebensqualität und gleichzeitig trage ich auch die Frage in den Raum so, wie kannst du mir helfen? Und jemand repariert mein Fahrrad, dann muss ich das nicht im Fahrradladen bezahlen. Jemand bringt mir was zu essen und dann durch die Spenden kriege ich am Ende des Monats die Miete zusammen. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, dass ich jetzt nicht so eine roboterhafte so Einkommensquelle habe, die einfach läuft, sondern es ist alles angekoppelt an diese Begegnungen, an die Lebensqualität, die durch all diese Verbindungen mit all diesen Menschen entsteht.
Also das erinnert so ein bisschen so an Rockmusiker, die irgendwie so von der Hand in den Mund leben und aber ihre Musik halt leben.
Ja.
Und jeden Tag gerade eben nochmal so genug zu essen haben.
Wo du das sagst, also es gibt so ein paar lame Seiten davon, wo ich mir denke, also ja, jetzt auch so eine Wohnung haben. Ich hätte lieber so ein Wohnmobil, so ein Bulli, so ein, keine Ahnung, so ein bewegliches Zuhause. Würde auch gern irgendwie mehr unterwegs sein. So der Spirit ist schon da, aber der ist noch so im Aufbau.
Ja, also ich hoffe auch nicht, dass es in deinem Interesse ist, nicht so bei Menschen wie bei Tieren, weil ich habe mal gehört, Tiere in freier Wildbahn werden die nicht so alt. Aber wenn die im Zoo sind, werden die älter. Aber die sind dann halt auch nicht so frei, ne? Das ist eben das Problem.
Ja, ich bin eher Wildbahntierchen. Ich habe immer wieder so diesen Gedanken, oh, Katzen und Hunde und Tiere, die so Haustiere. Und dann gucke ich mir, in Berlin gibt's ja viele wilde Tiere. Ja. Ich gehe nachts oft spazieren. Auch da führe ich Gespräche, auch manchmal so um 2, 3 oder 4 nachts. Treffe ich nicht nur Menschen, da treffe ich auch Igel, Füchse, tatsächlich auch Waschbären manchmal und dann gucke ich den Tieren so in die Augen und denke, ja, das ist so die Energie, das fühlt sich für mich irgendwie, da fühle ich mich mehr verbunden als mit Haustieren. Kaninchen, wo die Ohren hängen, das heißt so deren Organe der Kommunikation oder des Wahrnehmens, des Zuhörens, der Verbindung mit der Welt, die sind irgendwie so abgestorben, so abgeschlafft und ich kann mich viel mehr mit diesen Kaninchen identifizieren, die immer so diesen Blick haben, so als wäre jeder Moment der Letzte.
Ja.
Damit kann ich mich viel mehr identifizieren.
Leider ist es uns nicht möglich, euch das ganze Interview mit André vorzuspielen. Dafür ist unsere Sendezeit leider zu kurz. Wir mussten also einige Leckerlis rausschneiden, aber ihr habt ja noch die Möglichkeit, auf www.radio-berliner-morgenröte.de zu gehen. Dort klickt ihr einfach die Archive an und sucht Spaltung überwinden mit André. Und natürlich findet ihr da auch noch so einige andere interessante Interviews. Viel Spaß dabei.
Ja, verschiedene Welten erlebt. Kiew, Ukraine. Übrigens, jeden Sommer in der Ukraine waren wir auf dem Land, weit weg von der Zivilisation, in einem Dorf mit nur so 30, 40 Häusern. Mhm. Wenn der Sturm kam, dann gab es kein Licht, dann waren Straßen Matsch und dann waren wir von der Außenwelt abgeschnitten, kein Fernseher. Das heißt, ich habe sowohl die Großstadt erlebt in meiner Kindheit, große Großstadt Kiew, als auch das wildeste Landleben und wo ich dann von morgens bis abends eben auch mit wilden Tieren zu tun hatte. Vielleicht habe ich dort meine Wildheit schon praktiziert, wo ich Schlangen gefangen habe und die mit Milch gefüttert habe und dann irgendwie
auch. Woher wusstest du, dass sie nicht giftig waren?
Das ist eine gute Frage. Irgendwas war da Intuitives auch. Also natürlich gab es da auch so die Dorfbewohner, die haben das auch so ein bisschen beschrieben. Also man konnte die Schlangen schon so ein bisschen auseinanderhalten. Mhm. Aber die Giftigen, die irgendwie verhalten die sich anders. Also die haben eine andere Körpersprache. Naja, die Körpersprache der Schlangen. Ja. Und es geht alles um so dieses Vortasten, so die sich durch die Welt bewegen. Und für mich ist das ist jetzt gut, dass du das in Verbindung bringst, weil so durch die Straßen gehen und sich die Frage stellen, so wie stelle ich eine Verbindung zu dem nächsten, zunächst mal fremden Menschen her? Das ist wie in einem Dschungel zu sein. Wo ist die Gefahr? Wo ist das emotionale Futter? Dieses Dschungelprinzip, das ist mir viel lieber als, du hast vorhin gesagt, dieses Komfortzone, genau, Komfortzone, als du es gesagt hast, da dachte ich, ich nehme das gar nicht als Komfort wahr, da gehe ich ein, da werde ich depressiv. Für mich ist Komfortzone, mich rauszubegeben und mich diesem Dschungelprinzip, diesem menschlichen Dschungelprinzip auszuliefern.
Auszusetzen
klingt positiver, genau. Dieses Nichtwissen, da passiert so diese Lebendigkeit, da muss man im Moment sein. Also ich finde das schlimm, wenn man zu Hause sitzt und alles ist schon da und das heißt, du hast die Möglichkeit, so deine Lebendigkeit runterzufahren, weil die ist nicht notwendig. Was bei mir zu Hause immer wieder passiert, ich schlafe einfach ein. Das ist einfach langweilig. Ich schlafe einfach ein, wenn ich mich irgendwo hinsetze. So, ich merke, ich kann runterfahren. Film ist die Kunstform, mit der sowohl die krasseste Introvertiertheit und das krasseste Alleinsein da sein muss, Drehbuch schreiben und Ideen konzipieren, bis hin zu der krassesten Extrovertiertheit oder der krassesten Sichtbarkeit. Du hast, also, da ist man in so einem Spagat. Und ich glaube, so, die Filmbranche hat mich in diesen Spagat dann gerissen. So die Introvertiertheit, so, die hatte ich schon. Irgendwann mal, hat mich gerade die Filmbranche immer wieder gepusht in das Zusammensein und in das gemeinschaftliche Gestalten, das gemeinschaftliche Kreativsein. Das ist die Kunstform, die beide Extreme hat. Das ist faszinierend. Kannst du
mal kurz fragen, wie deine Schulzeit für dich war?
Schrecklich und wunderschön.
Natürlich, wie auch sonst. Hast du ein paar Erinnerungen, von denen du mal erzählen kannst?
Naja, also interessant war, dass ich lange Zeit dachte, die Schule wird mir was Gutes geben und ich habe den Lehrern zunächst mal vertraut und dann allmählich habe ich festgestellt, ich muss mir vieles selbst organisieren und dann hat sich irgendwie mein Alltag so zweigeteilt. Da gab es den Vormittag und dann hatte man den Nachmittag und den Abend für sich. Und für mich war eben der Vormittag, die erste Hälfte des Tages, das Warten auf den Nachmittag. Und die Nachmittage waren bei mir so richtig voll. Und ich hatte schon so mit 13, 14 irgendwie volle Terminkalender, wodurch, weil ich viel Musik gemacht habe, Gitarre gespielt habe. Ich hatte Musikschule und dann auch Privatgitarrenlehrer und dann Theater gespielt. Dann mehrere Bands gehabt, ne, was dann automatisch passiert, wenn man so E-Gitarre und Rockmusik, ne, dann irgendwann mal hat man eine Band und ich hatte mehrere und dann auch die ersten Filme gemacht. Das heißt, so der Nachmittag war für mich immer voller Kreativität.
Wir sprechen jetzt noch von Schulzeit. Da hattest du tatsächlich was heißt Filme gemacht? Eigene?
Ja, so kleine, also mit Freunden, mit Schulfreunden, weil ich auch im Theater gespielt habe, im Jugendclub. Ich kannte persönlich ein paar der Profi-Schauspieler und dann habe ich die gefragt, ob die Lust haben, unseren Teenager-Filmen zu spielen. Das heißt, da war schon so diese Ambition, dass er so vor der Kamera stand, schon Profis. Da war viel so eine jugendliche Ambition. In der Schule saß ich und habe auf den Nachmittag gewartet und die Nachmittage und die Wochenenden waren so voll. Also Musik, Theater und Film.
Schule war komplett überflüssig eigentlich in deinem Leben, oder?
Wenn ich das so richtig verstehe. Die war störend.
Ja, das auch noch.
Die
überflüssig, nein, sondern auch störend. Ne?
Also natürlich war das so der Gedanke, naja, ich kann jetzt nicht einfach von der Schule abgehen, ich kann jetzt nicht zu einem Schulabbrecher werden. Also im Nachhinein kann ich sagen, ich habe das irgendwie für meine Mutter gemacht, damit ihr keinen Herzinfarkt kriegt. Also die hätte das nicht verstanden. Danach habe ich übrigens nicht studiert. Also das ist eine interessante Ergänzung.
Hatte deine Mutter irgendwas anderes erwartet?
Also bei meiner Mutter ist es so, wir haben ja zu zweit gewohnt, deswegen war da so ein sehr intensives so Mutter-Sohn, weil es gab nur uns beide. Es war zweierlei. Einerseits, meine Mutter hat immer gesagt, so Andrusha, Hauptsache du bist glücklich. Aber gleichzeitig hatte sie so diese Vorstellung, so man sollte doch irgendwas im Leben erreichen, Karriere, Stabilität. Und das, bei ihr war das irgendwie so beides. Da war sowohl sie als Balletttänzerin, sie als kreative Person, hatte so dieses sehr freiheitlich, ne, durch Kreativität sensibilisierte Denken. Und auf der anderen Seite etwas Konservatives. Und das war, beides war da. Dadurch konnte ich ja so all diese kreativen Sachen machen, weil meine Mutter mich auch irgendwie gefördert hat und mir das mit ermöglicht hat. Ohne ihre Unterstützung hätte das ja niemals funktioniert. Für mich jedenfalls nicht. Und auf der anderen Seite war da so ein gewisser Druck, so wo sie dann sehr enttäuscht war, als ich beschlossen habe, ich möchte nicht studieren. Da kam ich nach Berlin und autodidaktisch. Alles, was ich gemacht habe, war Learning by Doing. So, bitte nicht noch eine Institution. Ja. Schule hat mir den Glauben an Institutionen weggenommen. Und da war wirklich so dieses Gefühl, ich muss doch unabhängig sein, damit ich mich selbst entfalten kann. Und die Filmbranche, da hatte ich Glück, weil in der Filmbranche, man geht da nur von Projekt zu Projekt. Ich glaube, also für mich wäre das sehr schwierig gewesen, hätte ich einen permanenten Arbeitsplatz oder irgendeine Ausbildung. Ja. Ich habe keine Ausbildung. Ich habe jetzt keinen Abschluss, keine Ausbildung. Ich habe ein Abitur.
Das Abitur hast du trotzdem noch geschafft?
Das habe ich irgendwie gerade noch geschafft. Da war sehr wenig Interesse. Da war bei mir null Motivation und ich dachte, das macht man so. Das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Dann spiele ich das mit. Und danach war so diese, ne, Berlin ist ja perfekt dafür. Also damals war Berlin noch viel besser dafür. Man kommt hier hin und man lebt seine Kreativität aus. Und bei mir war das Quereinsteigen in die Independent-Filmbranche. Also gar nicht bei den großen Playern, sondern die Arthouse-Filme.
Du hast mit der Begegnungswerkstatt angefangen und wir hatten vorhin schon die Workshops erläutert. Willst du darüber noch ein bisschen was
erzählen?
Genau,
die Workshops, das ist jetzt ein sehr wichtiger Prozess. Da kann jeder Mensch, der sich dafür interessiert, an der eigenen Offenheit ein bisschen zu arbeiten oder die zunächst mal anzugucken. Für jeden Menschen ist es zugänglich. Egal welches Alter, egal wie introvertiert man ist, man kann dorthin gehen und auch übrigens sich angucken, zunächst mal nur angucken, was bei den anderen passiert. Und was passiert da in den Workshops? Da kommen Menschen zusammen, die irgendwie sich angesprochen fühlen von dieser Idee, Offenheit, sich angucken und an der eigenen arbeiten. Und dann kommt man so im Kreis und dann wird darüber gesprochen, okay, wenn man Kontakt herstellt mit fremden Menschen, zum Beispiel auf der Straße, inwiefern kann ich das? Sprechen wir im Kreis und jeder sagt da was dazu, wenn man möchte. Und inwiefern hat man da Hemmungen? Und wenn man möchte, kann man auch so ein bisschen das so sich angucken. Was sind das für Hemmungen? Manchmal sind das so diese Gesprächskreise, manchmal sind die sehr kurz, manchmal gehen die ein bisschen länger. Und dann mache ich das Angebot, jetzt geht mal raus in den Kiez. Also wir machen das oft in Kreuzberg, manchmal hier in Friedrichshain, inzwischen auch in Prenzlauer Berg. Und dann schwärmen wir aus und jeder im Alleingang geht durch die Straßen und entweder spricht Menschen an oder guckt sich irgendwie so das eigene Gefühl an, wie ist das, wenn ich das jetzt machen würde, Passanten, fremde Menschen anzusprechen. Und dann sind die Leute so eine Stunde, vielleicht anderthalb draußen, je nachdem, wie gut das Wetter ist. Also man kann auch übrigens auch in dem Workshop-Raum bleiben. Und danach ist so eine sehr schöne Atmosphäre, wenn alle wieder zusammenkommen, dann hat jeder Geschichten. Egal, ob man jemanden angesprochen hat oder nur durch die Straßen gelaufen ist, man ist in einem ganz anderen Modus als im Alltag, wo man von A nach B unterwegs ist. Diese eine Stunde, anderthalb draußen im Kiez, im Kontext von diesem Workshop, man nimmt die Welt um einen herum viel mehr wahr.
Genau, es ist unabhängig davon, ob man jetzt wirklich Leute anspricht, aber allein die Aufgabe im Kopf zu haben, zu erleben jetzt, warum man vielleicht manche nicht anspricht, das ist auch schon wieder ein ganz anderes Erleben, viel intensiver. Genau, ne?
Ist sehr intensiv und erst durch diesen Workshop bringt man sich in diesen Modus, dann, also als würde man sich da so rein meditieren in diesen Modus, sich rein sensibilisieren, wie geht man mit der Nachbarschaft um, in der das jetzt gerade passiert. Dann kommt der dritte Teil des Workshops, nachdem man wieder zusammenkommt in diesem Raum. Da entstehen wunderschöne Gespräche, was man erlebt hat. Und da geht es um das Außen, was man da, so die Leute angesprochen haben, da entstehen immer wieder lustige und faszinierende Geschichten. Manche Leute bleiben in Kontakt. Inzwischen hat es bei uns angefangen, dass Passanten jetzt spontan in die Workshops eingeladen werden und dabei sitzen. Im Sommer wird das sowieso total offen sein, weil das wird draußen sein. Das heißt, dann sitzen wir im Kreis im Park und dann, ey, willst du dazukommen? Zack, ja, boom. Ja, cool. Also spontane, proaktive Offenheit. Und dann kann man sich das anhören, wie das bei den anderen ist. Und es ist total faszinierend, in so einer Gruppenatmosphäre gemeinsam Offenheit zu üben und auch anzugucken. Also es gibt auch so ein paar Leute, die sagen, ja, ich höre mir das nur an, wie das bei den anderen ist. Aber das ist unendlich wertvoll, weil da spürt man diese Lebendigkeit, da spürt man diese Lebensqualität und da spürt man diese Freude, ne? Wo dann immer wieder die Leute in den Workshops sagen, oh, ich war ja heute eigentlich gar nicht in der Stimmung, aber ne, jetzt war ich draußen und irgendwie hat das jetzt funktioniert und die Leute sind oft überrascht. Also da ist auch immer wieder diese Überraschung, was alles möglich ist, wenn man aufeinander zugeht, wenn man sich das erlaubt. Genau, also das ist so das Format, was jetzt regelmäßig läuft, das heißt jede Woche mindestens dreimal findet es statt.
Geht jetzt auch wirklich, das hatten wir ja vorhin schon angedeutet, auch in Situationen, wo Menschen in Konflikt miteinander sind, ne?
Genau, da wir gucken uns auch sehr gezielt Spaltungen an, die wir finden können. Zum Beispiel aktuell maßnahmenkritische, impfkritische Spaziergänge und Demonstrationen auf der einen Seite und dann Gegendemonstrationen wie Antifa oder die Kirchengemeinde in Prenzlauer Berg auf der anderen Seite. Da versuchen wir in Einzelgesprächen, nicht mit den Organisatoren, sondern mit den Privatmenschen, die genau, da, das ist ganz wichtig, das ist so ein Projekt, was nicht Vernetzung von Organisatoren oder Vernetzung von Organisationen herstellt, sondern unsere Arbeitsebene ist dieses Persönliche, dieses Zwischenmenschliche.
Es geht um die Menschen.
Dieses ganz Private. Es geht um
und
die Menschen.
Und es geht da nicht mehr um, Entschuldigung, wenn ich da mal kurz unterbreche, es geht da nicht mehr um diese Argumente, die ständig hin und her geworfen werden.
Genau.
Um Recht oder Unrecht haben, weil ich glaube, das haben jetzt auch inzwischen viele kapiert, da wird es ja keine Lösung geben auf der argumentativen Ebene, oder?
Da sind die Leute sehr fest in ihren Bubbles. Also das ist eine weitere Mauer, die zu den vielen Mauern dazugekommen ist. Na, wir haben über die Richtig- und Falschmauer gesprochen und eine lange Liste, warum wir miteinander nicht in so eine lebendige Kommunikation kommen. Und eine ist jetzt davon, man hat verschiedene Wahrheiten, jetzt verschiedene so Informationsbilder. Inzwischen sage ich, jeder hat seine subjektive Wahrheit. Ja, also so gehen wir in dieses Thema heran, wo wir sagen, so jedes politische Weltbild ist so in den Gesprächen willkommen, jede Meinung, aber eben als subjektives. Und weil das, weil wir nicht vernetzen, sondern so diese persönliche Ebene eröffnen, geht's in erster Linie um diese zwischenmenschliche Verbindung. Und zu der kann auch dazu gehören, dass jemand so seine Meinung kommuniziert. Aber da hacken wir nach und sagen, lass uns eher angucken, wie du dazu gekommen bist, so damit der andere versteht. Wie bist du dazu gekommen? Was ist deine Biografie, die dich dorthin gebracht hat, so ein bestimmtes Weltbild zu haben?
Sind die denn überhaupt dazu bereit, sich selbst zu reflektieren? Weil was ich ja beobachte, die Menschen sind schon sehr damit beschäftigt, immer zu gucken, was jetzt gerade bei den anderen nicht so richtig stimmt.
Ja,
da
klar, natürlich.
Ja, sehr viel Feingefühl, um die überhaupt dahin zu führen.
Natürlich verliert man manche Menschen auf der Strecke und manche sagen, ja, brauche ich jetzt nicht. Klar, höre ich ganz oft, wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Also wir sind ja noch kein großes Projekt, wir sind noch ein kleines Projekt. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir haben jetzt mehr Leute, als wir in Begegnungen bringen können, die das wollen.
Ja, ja.
Also ne, man kann auch sagen, ey, es sind nur 0,01%, die das wollen. Aber hallo, wenn man das in absoluten Zahlen, wenn 0,01% von allen Berlinern das wollen, dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen
wir Begegnungen haben. Ich muss dabei sagen, das wäre natürlich auch hilfreich, wenn das Projekt sich weiter ausbreitet, ne? Deswegen. Da möchten wir auch durch diese Sendung,
das
oder möchte
es.
Ich durch diese Sendung auch zu beitragen, dass die Leute einfach davon hören und sich ein Beispiel nehmen. Und natürlich können sie sich auch per E-Mail bei redaktion@radio-berliner-morgenröte.de melden und dann deinen Kontakt kriegen, denke ich mal an. Das wird ja wohl schon okay sein, ne?
Ja, nee, das Projekt wächst. Man kann es auch mitgestalten. Mhm. Also jeder Mensch, der dazukommt, also es hat auch Elemente von einer Bewegung. Also es ist noch zu früh davon zu sprechen, dass es eine Bewegung ist. Es hat viel Eigendynamik. Das heißt, also die Leute kommen zu den Workshops und dann verschwinden die, aber dann erzählen die mir ein paar Wochen später, was die alles so im Alleingang erlebt haben. Das heißt, da gibt es so diesen Schneeballeffekt. So, und der Schneeball rollt irgendwo ganz woanders und es ist überhaupt nicht zentralisiert, organisiert, sondern die Begegnungswerkstatt setzt auch einfach Impulse. So zunächst mal so diese, was ist das, so ein Bewusstsein. So, man kann doch immer überall offen sein. Und es ist immer wieder wunderschön. Und es ist vielleicht sogar besonders schön, wenn man unterschiedlich ist und dieser Genuss am Unterschied den wahrnehmen. Und das ist das zunächst mal so ein Impuls, ein Bewusstsein, den wir so den Leuten mitgeben. Und dann machen die das irgendwo anders. Und dann kommen plötzlich andere Leute dazu, die das über irgendwen gehört haben. So, woher kommst du? Ah, okay, du hast das hier über zwei Ecken gehört. Das heißt, da sind schon so Ansätze, dass es eine große Eigendynamik ist. Es wird in der Zukunft anscheinend, also ich habe sehr stark das Gefühl, es wird eine Eigendynamik haben. Jetzt ist es noch die Anfangsphase, jetzt ist es noch klein.
Ja, ich denke, das ist jetzt auch nochmal wichtig gewesen, über die Entwicklung davon zu sprechen, weil also meine Meinung ist, deswegen sitzen wir auch hier zusammen, dass das genau die Bewegung ist, die wir jetzt brauchen auf der Welt. Und das klingt jetzt erstmal groß, aber so all die anderen Lösungsansätze, die ich hier gehört habe für die Probleme, die wir gerade in der Gesellschaft haben, sind für mich nicht schlüssig. Das, was du hier beschreibst mit deinem Projekt, das ist für mich absolut schlüssig. Und da ist jeder Mensch in der eigenen Verantwortung, da etwas für zu tun. Und jeder hat auch die Möglichkeit, etwas dafür zu tun. Und zwar, wie du es eben gesagt hast, mit dem Schneeballeffekt. Es passiert ja mehr. Nicht nur das, was zwischen dir und dem nächsten Menschen passiert, wo du Kontakt aufbaust, es pflanzt sich ja fort. Du tust viel mehr. Wenn du diese Begegnung positiv förderst. Ne? Mhm. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest abschließend?
Begegnet euch.
Das ist eine gute Idee. André, herzlichen Dank für dieses Interview. Es war mir ein absolutes Fest und eine tolle Begegnung.
Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Ja, bis dann. Bis dann.
Und übrigens, an dem Tag, als ich mich entschied, dieses Gespräch in unsere Sendung aufzunehmen und es dafür aus meinem Archiv kramte, besitzt der André doch die Dreistigkeit, nach vielen Monaten einfach so in die S-Bahn hineinzulatschen und Hallo Olli zu sagen. Genau an diesem Tag, was soll man dazu sagen? Inzwischen ist er ein Vollnomade. Er hat keine eigene Wohnung mehr, ist aber kein Obdachloser. Er schläft einfach immer irgendwo anders. Er vertraut auf den Fluss des Lebens und bekommt immer exakt die Unterstützung, die er braucht. Was ihn inzwischen wundert ist, dass er bisher noch niemanden kennengelernt hat, der so lebt wie er. Vielleicht ist er ein Pionier. Jedenfalls ist er ein Segen für die Gesellschaft. Er transportiert Vertrauen, Neugierde und Aufgeschlossenheit. Und davon kann es doch nicht genug geben, oder? In diesem Sinne wünschen wir von Menschlich Werte schaffen Berlin, Radio Berliner Morgenröte, MSW 1 und MSW 2 euch viele bereichernde Begegnungen. Bis zum nächsten Mal.
Gelaufene Sendung zeichne ich Satya Wadi alias Roland Leitmeier verantwortlich. Bye bye.